Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Bei uns erfahren Sie heute, was Seepferdchen mit dem Prozess des Erinnerns zu tun haben. Stefan Krass hat ein Buch vorgelegt, das die Phase der frühen Bundesrepublik in lauter Fragmenten einfängt. Die Stunde des Seepferdchens heißt es. Er ist gleich unser Gast. Einen Künstlerroman, in dem ein bürgerlicher Haushalt inventarisiert wird, stellen wir Ihnen außerdem vor. Zuerst geht es um die Prosa von Volker Braun. Volker Braun, den man eigentlich selten ohne seine Aktentasche in der Hand sieht, in der man dann immer gleich ein neues Manuskript vermutet, ist einer der wichtigen und verdienten ostdeutschen Lyriker und Dramatiker. Am 7. Mai wird er 85 Jahre alt. Dazu passend legt Volker Braun jetzt eine poetische Lebensbilanz vor und deckt gleichzeitig über unsere aktuelle Lage nach. Fortwährender Versuch, mit Gewalten zu leben, heißt der Band. Mal in essayistisch-philosophischer, mal in erzählerischer Manier tastet Volker Braun die DDR und die Wendezeit ebenso ab wie die Gegenwart mit ihren globalen politischen Herausforderungen und ihrem Verhältnis zur Natur. Jörg Margenau ist eingetaucht.
Kaum ist der Mensch auf der Welt, ist er wechselnden Gewalten ausgesetzt. Staatsgewalten, Naturgewalten, höheren Gewalten, der Gewalt der Liebe und der Gewalt der Worte. Der Dichter und Dramatiker Volker Braun, der in diesem Frühjahr 85 Jahre alt wird, hat in seinem Leben genug Erfahrungen mit diesen Kräften gesammelt, um unter dem Titel »Fortwährender Versuch, mit Gewalten zu leben« nun ein poetisches Resümee, eine Lebensbilanz zu ziehen. Sie beginnt mit der Urszene, dem Blick auf seine kriegszerstörte Geburtsstadt Dresden und führt von dort zum Braunkohletagebau im Gaskombinat Schwarze Pumpe, wo Braun 1959 als Rohrverleger oder vielmehr, wie er schreibt, »der letzte Dreck im Dreck« arbeitete.
Das Kohleflöz hatten Naturgewalten von den Wäldern erpresst und zusammengesintert. Dieses Gewaltgeschehen von Urzeiten her wurde nun mit Sinn und Verstand den Nischel im Plan auf die Spitze getrieben. Er wusste, dass es für ihn eine Aufhaltung war, beinahe verlorene Zeit, eine unsinnige Anstrengung.
Auch die Angst des jungen Dichters, der bei einer Lesung in der DDR die Stasi-Mithörer fürchtete, ist eine Form der Gewalt. Obwohl Braun nach der Wende in seinen Stasi-Akten dann bloß die Notiz vorfand, er las unverständliches Zeug. Die Wendezeit, als das Volk mit der Parole »keine Gewalt« demonstrierte, erlebte er als unglücklich Verliebter, dem die Gewalt der Liebe mehr zusetzte als der Niedergang der revolutionären Hoffnungen. Damals formte Braun seine Gedichtsammlung »Der Stoff zum Leben« und schrieb damit auch gegen die Machtlosigkeit der Dichtung an.
Was soll man in ein Sujet mit Atomsprengköpfen hineinschreiben? Was in eine Wachtmeisterfresse dichten?
Im Zentrum des Buches steht ein umfangreiches, so fiktives wie wahrhaftiges Gespräch mit dem marxistischen Philosophen Wolfgang Fritz Hauck, mit dem Braun seit langem befreundet ist. Hauck erscheint dort als Enzyklop, als Begriffsstutzer und Wortesurfer. Ist er doch mit seinem Lebenswerk, der Herausgabe des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus, beschäftigt. Allerdings sind ihm gerade die Zwiebeln im eigenen Garten wichtiger als die lexikalische Zielperspektive mit Z wie Zentrifugalkraft oder zynische Vernunft. Der Enzyklop ist der Einäugige unter den Blinden. Er ist auch für den Ich-Erzähler Volker Braun und eine im Text auftauchende junge Frau namens Sophie als Vertreterin der letzten Generation ein Lehrmeister. So gibt er Sophie, die gerade von einer Demonstration gegen Naturzerstörung kommt, zu bedenken:
Die Natur ist nicht zerstörbar. Zerstörbar ist unsere Lebenssphäre, genau nach den Gesetzen der Natur. Das ist selbst Natur. Es gibt nichts, was Menschen tun und womit sie ihr Leben gewinnen, was sie nicht in ihr, was sie nicht mit der Natur tun. Natur und Co., das ist die Firma, in der wir antreten.
Zitate wie dieses hat Volker Braun zum Teil fast wörtlich einem Vortrag von Wolfgang Fritz Hauck entnommen, in dem er sich mit dem amerikanischen Soziologen Jason Moore auseinandersetzt. Mit Moore und mit Marx möchte Hauck und mit ihm Volker Braun ein neues Verhältnis zur Natur und eine Philosophie der Praxis begründen, in der es nicht darum geht, dass der Mensch die Dinge als Objekte bearbeitet, sondern sich selbst in einem Wirkungszusammenhang mit allem Seienden begreift. Natur ist ja nicht einfach etwas da draußen, was es zu retten gilt. Natur ist auch und zuallererst der Mensch selbst. Braun nimmt die Theorie auf und verwandelt sie in Poesie. Das ist weniger streng gedacht, hat dafür aber den Vorzug spielerischer Leichtigkeit. Neben dem philosophischen Begriffsstutzer ist Braun der Wörterakrobat, der mit Bedeutungen ebenso jongliert wie mit den Begriffen selbst und noch jeden bequemen Liegestuhl in einen Liegepfuhl verwandelt.
Es gibt keinen Begriff mehr für das, was geschieht. Ich sitze in der Wirrnis von Fragen, im Geflecht von Problemen, von Schwierigkeiten umschlungen wie Laokoon mit seinen Söhnen. Steine spalten ist leichter als Gedanken.
Am Ende einigen sich Dichter und Philosoph angesichts des Weltgeschehens darauf, dass sie nicht wissen, wohin das alles führen wird. Wir wissen es nicht, wir beschreiben es, sagt Braun. Damit variiert er eine Formel, mit der er sich einst in der DDR gegen die Zensur zur Wehr setzte. Damals hieß es: Ich kritisiere es nicht, ich beschreibe es. Beim Beschreiben der Verhältnisse ist Braun also demnach geblieben. So viel hat sich nicht verändert während dieses fortgesetzten Versuches, mit Gewalten zu leben und dabei den Überblick nicht ganz zu verlieren.
Soweit Jörg Margenau über Volker Braun. Fortwährender Versuch, mit Gewalten zu leben. Surkamp, 104 Seiten für 20 Euro. Die großen geschichtlichen Verwerfungen und das kleine private Dasein waren gerade Thema. Ablagerungen des eigenen Lebens finden sich ja immer auch in Wohnungen und Häusern. Die Lyrikerin Nora Schramm erzählt in ihrem Romandebüt Hohle Räume von einer Künstlerin, die sich um die Inventarisierung der Hinterlassenschaften im Haus ihrer zerstrittenen Eltern bemüht. Dabei schwappt immer wieder etwas aus ihren eigenen Vorstellungsräumen in die hohlen Räume der Eltern hinüber. Das hat dann oft etwas Surreales. Cornelius Wüllenkämper weiß, ob dieses Verfahren überzeugt.
Bereits als die Ich-Erzählerin am Stuttgarter Flughafen ankommt, wird deutlich, dass hier jemand einen ganz eigenen Blick auf die Welt wirft. Ihre Eltern, so erzählt die 35-jährige Berliner Künstlerin Helene, erscheinen ihr wie kleine Figuren, die immer weiter schrumpfen, bis es sie nicht mehr gibt. Metapher oder alternative Weltwahrnehmung einer besonders fantasiebegabten Erzählerin, das bleibt hier, wie so oft in diesem Roman, in der Schwebe. Auf Heimatbesuch im fiktiven Findelheim ist Helene, weil ihre Eltern sich nach 40 Jahren Ehe trennen. Die Dinge sind verfahren, gesprochen wird längst nicht mehr.
Wir stehen vor dem Passat. Der Vater kramt in seinen Jackentaschen, Jeanstaschen und die Mutter zieht die Augenbrauen hoch. Er wendet sich nicht der Mutter zu, ob sie nicht den Schlüssel habe, ob er ganz sicher nicht ihr den Schlüssel gegeben habe. Der Vater sucht und schweigt. Er weiß, dass er der Mutter nichts mehr aus reiner Gewohnheit herüberreicht, damit sie es einsteckt, sondern dass es jetzt darum geht, die Güter voneinander zu trennen, die Gegenstände zu zählen, eine Art Inventur der letzten 40 Jahre durchzuführen, und die Jahre selbst sind Gegenstände geworden und müssen ausgemessen werden.
Mit feiner Ironie und scharfer Beobachtung seziert Helene die Rolle der Dinge, Anschaffungen und sonstigen monetären Werte für die bürgerliche Selbstverortung der Eltern. Der Konsens darüber, welche Gegenstände aufbewahrt, ausgemistet, weggeräumt oder angeschafft werden müssen, ist aufgebrochen. Gegenstände werden in Nora Schramms Debüt nicht nur zum sozialen Marker, sondern auch zum verlässlichen Symptom zwischenmenschlicher Dynamiken.
Die Eltern waren stets bereit, Geld auszugeben, Dinge anzuschaffen, um Streit zu vermeiden. An der Streitvermeidung haben diese beiden wirklich nicht gespart.
Ganz wie in Die Dinge, Georges Perecs Klassiker der 60er Jahre, auf den der Verlag zu Recht verweist, dreht sich bei Nora Schramm alles um die Aufladung von Besitzgegenständen mit einer über sich selbst hinausweisenden Wirkungsmacht. Das treibt Schramm so weit, bis die Grenzen zwischen Unbelebtem und Belebtem verschwimmen. Das Elternhaus kann Helenes Gedanken einsperren und sie am Schlafen hindern, und Gegenstände nehmen zuweilen menschliche Eigenschaften an. Auch die Figuren sind eher fluide als scharf konturiert. Molly, das Pflegekind der Eltern aus unterprivilegiertem Milieu, stellt mit Banklehre und Familiengründung den Gegenpol zu Helenes Künstlerleben dar. Oder ist Molly nur ein alter Ego der Ich-Erzählerin? Helenes Assistentin Katja bestätigt diese Vermutung.
Sie sagt, ich dachte nur die ganze Zeit, Molly gibt es gar nicht. Wie, sage ich? Na, Katja zögert. Ich dachte, sie wäre so ein Gespenst deiner Kindheit, an dem du dich abarbeitest. Eine imaginäre Freundin oder du selbst als Kind oder das Kind, das sich deine Mutter immer gewünscht hat. Keine Ahnung. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sie geben könnte. So wie du von ihr gesprochen hast, solche Leute gibt es nicht.
In dieser Geschichte passiert vieles, das nicht erklärt wird oder schlicht nicht erklärbar ist. Denn Prozesse, Dinge und Figuren gehorchen anderen Gesetzen als den allgemein bekannten. Ein Klavier passt hier in einen Schuhkarton und Wärme steigt nicht unter das Dach, sondern sackt in den Keller. Während sich Helenes Mutter plötzlich zu einer gründelnden Ente verwandelt, schüttet die Tochter zur künstlerischen Umgestaltung 10 Tonnen Sand ins Wohnzimmer. Nora Schramm, die bisher vor allem als Lyrikerin in Erscheinung getreten ist, bringt mit irritierenden Sprachbildern die Wirklichkeit ins Wanken und verliert dennoch nie den roten Faden der Realität. Mit psychologischer Präzision legt die Ich-Erzählerin Stück für Stück Dynamiken einer dysfunktionalen Ehe frei, die sich in Schweigen, leeren Worten und hohlen Räumen des Zusammenseins erschöpft hat.
Das Schweigen der Küchenschränke, das Schweigen der Autotüren, das Ein- und Ausfaden der Musik, das Dimmen des Lichts, die sanfte Eingepasstheit der bürgerlichen Dinge, das Abpuffern eines jeden Zustands macht mich wütend. Es ist der Wunsch all dieser Leute zu sterben, indem sie einfach nicht mehr aufwachen. Sogar ihren eigenen Tod wollen diese Leute verschlafen.
Poetisch leichtfüßig und nie dozierend dekonstruiert Nora Schramm in Hohle Räume den bürgerlichen Materialismus. Zugleich erzählt sie von den Prägungen der Kindheit, vom Erwachsenwerden und vom Versuch herauszubekommen, was man eigentlich von sich selbst hält, wie es einmal lakonisch heißt. Schramms dissoziativer Realismus hinterlässt mehr Fragen, als er Antworten gibt. Wie die Autorin diese Fragen als solche wertschätzt, mit ihnen spielt und sie sprachlich in andere Dimensionen der Realität überträgt, ist absolut lesenswert.
Cornelius Willenkemper über Nora Schramm, Hohle Räume, Mattes und Seitz, 337 Seiten, 22 Euro. Mit unserer Erinnerung ist es eine merkwürdige Sache. Unser Gedächtnis scheint aus lauter Schichten zu bestehen. Manches kommt blitzhaft zum Vorschein, nachdem es lange versunken war. Vielleicht hat sich der Autor und langgedienter Radiomann Stefan Krass deshalb zu einem Mosaik aus lauter Splittern entschieden, in seinem Buch Die Stunde des Seepferdchens. Stefan Krass war bei mir im Studio. Welches denn die Stunde des Seepferdchens ist, wollte ich als erstes von ihm wissen.
Naja, die Stunde des Seepferdchens ist die Stunde der Erinnerung, weil das Seepferdchen ist ja der deutsche Begriff des lateinischen Namens Hippocampus. Und der Hippocampus ist diese Region im Gehirn, wo unsere Erinnerungstätigkeit organisiert und koordiniert wird. Und deswegen habe ich eben dieses Seepferdchen, was mir ganz davon abgesehen auch ein sympathisches Tier ist, in den Titel gehievt.
Es ist eine Geschichte über die Nachkriegszeit. Ihre Umstände waren privilegiert, aber der Krieg hat sich eigentlich überall abgelagert. Könnt ihr uns das so ein bisschen erzählen? In welchen Momenten kam er zum Vorschein und welche Rolle hat er auch für Ihren Erinnerungsprozess jetzt gespielt?
Ja, ich bin 1951 geboren. Die Eltern und die Großeltern waren Kriegsgeneration. Und es gibt ja eine interessante Geschichte in dieser ganzen Konstellation. Sie haben das vorhin schon erwähnt und das ist dieses Wort Splitter. Wir haben einerseits die Erinnerungssplitter, ja, das heißt, die Erinnerung ist ja nie komplex, die ist nie vollständig, die ist immer fragmentarisch. Deswegen habe ich mich auch für diese episodische Art des Erzählens entschieden. Das ist ja nicht chronologisch oder systematisch, sondern das sind sozusagen Erinnerungsfetzen, Erinnerungssplitter, die da auftauchen. Und diese Splitter, die finden wir natürlich auch wieder, wenn wir diese Nachkriegsgeschichte angucken. Denn diese ganzen Splitter, die sich in diese bundesrepublikanische Frühzeit eingelagert haben, aus der Nazizeit, die sind auch nie als etwas Ganzes überliefert worden, sondern das sind Fragmente, die in allen Familien eine Rolle gespielt haben, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich musste immer denken an diese Granatsplitter, von denen mein Vater immer erzählt hat, die er im Körper trägt und die anfangen können zu wandern. Und für uns Kinder war das eine schreckliche Vorstellung, dass diese Splitter wandern und möglicherweise die Halsschlagader treffen. Aber diese Splitter, die sind eben auch in die Nachkriegsgeschichte gewandert, in die junge Bundesrepublik. Und was sie dort angerichtet haben, dafür gibt es ja vielfältige literarische Zeugnisse. Erlebnisse.
Und in gewisser Weise stecken Sie dann auch in der Kindergeneration selbst, 15 Jahre später. Ich bin eine Generation jünger, aber diese Splitter und die Hinterlassenschaften des Krieges sind sehr spürbar. Durch welche Dinge, Erfahrungen werden Erinnerungen denn ausgelöst? Wie war das bei Ihnen? Sind das Gerüche? Sind das Einfälle? Wie kommt das an die Oberfläche?
Oftmals waren es bei mir optische und visuelle Attraktionen, oft auf Reisen, meistens in entspannten Situationen. Aber man kann ja Erinnerungen nicht erzwingen. Heidegger hat ja so schön gesagt, wir haben keine Gedanken, die Gedanken kommen zu uns. Und so ist es mit Erinnerungen ja auch. Man kann sich nicht zwingen, sich an etwas Bestimmtes zu erinnern, aber man kann sich vielleicht in eine Lage versetzen, auch in eine innere Lage versetzen, wo es leichter ist, sich an Dinge zu erinnern. Und irgendwann muss man einen Strich ziehen.
Hat sich denn das Bild Ihrer Eltern verändert, das Sie hatten?
Ich kann nicht sagen, dass es sich verändert hat. Also ich meine, die Eltern kommen ja nicht sehr positiv weg in diesem Buch. Es hat natürlich vieles an die Oberfläche gespült. Wir sind wirtschaftlich in großzügigen Verhältnissen aufgewachsen, aber die inneren Verhältnisse waren nicht so glücklich wie die äußere Fassade. Aber das war ja überhaupt in den 50er Jahren ein Signum dieser Zeit, der 50er und 60er Jahre. Die Fassade musste glänzen. Dahinter arbeitete eben dieser Krieg weiter. Und auch die Nazi-Zeit und auch die Schuld, ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, das ist die Zeit gewesen der größten geschichtsbekannten Verbrechen. Die Tatsache, dass die Elterngeneration und die Großelterngeneration diese Schuld nicht angenommen haben und diese Schuld nicht bearbeitet haben, heißt ja nicht, dass sie weg ist. Die ist ja nicht verschwunden. Es gibt ja diese These von der transgenerationalen Schuld und von dem transgenerationalen Trauma. Das lebt natürlich in den Nachgeborenen weiter und verlangt nach Bearbeitung.
Das, was den Charme Ihres Buches ausmacht, ist, dass es einerseits Erinnerungen gibt an diese Eltern- und Großelterngeneration, auch an die Nöte des kleinen Jungen oder dann des Heranwachsenden, aber andererseits auch sehr viel Alltagsbeobachtungen oder Mythendinge, die man damals sagte, wie zum Beispiel, dass das Glas mit der Cola dann irgendwann ein Stück Fleisch zerfressen würde. Wie sind Sie da vorgegangen? War das auch assoziativ in der Komposition?
Also die Endkomposition, die Collage, die war nicht assoziativ, sondern da habe ich richtig dran gearbeitet. Viele Erinnerungssequenzen, viele Episoden sind ja für sich banal. Was ich dann entdeckt habe, ist, dass sie leben durch die Collage und durch dieses Serielle. Wenn jeder Satz anfängt oder jede Episode anfängt mit "Ich erinnere mich" und dann kommt eine kleine Geschichte oder Beobachtung, dann kriegt das Ganze so einen Drive und natürlich auch eine Form. Die Collage ist deshalb interessant, weil die Collage ja auch nie etwas Vollständiges zeigt. Eine Collage lebt ja dadurch, dass sie etwas zusammenbringt, was eigentlich nicht zusammengehört. Und dann gibt es Bruchkanten. Und diese Bruchkanten in den Geschichten, die irgendwo wieder aufgenommen werden, aber nicht chronologisch, das fand ich besonders interessant. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir immer vorgestellt habe, da kann die Leserin oder der Leser anknüpfen mit eigenen Erfahrungen. Ich zitiere ja an irgendeiner Stelle auch diesen schönen Satz von Victor Hugo: Was ich euch von mir erzähle, erzähle ich euch von euch.
Erzählen Sie uns etwas zum Untertitel, Stefan Krass. Memorandum oder Memorandum lautet er.
Ja, ich wollte anspielen mit diesem Wort random, was ja in Memorandum steckt, auf den Umstand, dass unser Gedächtnis eben und unser Erinnerungsvermögen assoziativ arbeitet und nicht systematisch oder chronologisch. Ich habe dieses Verfahren nicht erfunden. Dieses Verfahren habe ich aufgegriffen von einem französischen Schriftsteller, der mich auf viele Weise begleitet hat, nämlich Georges Perec, der ein wunderbares, bis heute nicht übersetztes Buch geschrieben hat, Je me souviens, ich erinnere mich. Da fängt auch jede Episode mit Ich erinnere mich an. Und das Zweite ist Georges Perec, der von vielen als der Erfinder dieser Form gehandelt wird, ist auch nicht der Erfinder, sondern es ist Joe Brainard, ein amerikanischer Künstler, der seine Erinnerungen aufgeschrieben hat in den 70er Jahren. I Remember hieß das Buch und das war in Amerika ein sehr großer Erfolg. Und irgendwann haben sich Perec und sein amerikanischer Freund getroffen, Joe Brainard, und dann hat Perec dieses Verfahren übernommen.
Also so besteht die Literatur auch aus dem immer wieder Neuaufnehmen von alten Formen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Büchermarkt, Stefan Krass.
Sehr gerne.
Die Stunde des Seepferdchens erscheint in diesen Tagen bei Elsinor, 204 Seiten für 19,90 Euro. Die Germanistin Gundel Mattenklott ist gestorben. Sie hat große Verdienste im Kinder- und Jugendforschungsbereich. Forschung aktuell kümmert sich um den Plastikmüll. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.